Mit dem Stichwort Beweis geben Sie mir den Anlass zur Abschlussfrage an Sie beide. Herr Waas hat ja formuliert, die Theologen haben die Beweispflicht für die Schöpfung, wenn Sie das denn ontologisch verstehen. Begründet haben Sie es damit, Herr Waas, dass Sie gesagt haben, grundsätzlich haben die stärkeren Ansprüche die Beweispflicht. Frage an Sie, ist Ihr Anspruch nicht viel stärker, wenn Sie sozusagen den Geist naturalistisch erklären wollen? Haben Sie da nicht die Beweispflicht? Das wäre Frage an Herrn Waas. Und umgekehrt, Sie haben ja den Ball der Beweispflicht doch gerne aufgegriffen und haben gesagt, es ist zwar keine Beweispflicht, aber eine Überzeugungspflicht, die wir haben. Wenn Sie der nachkämen, in welche Richtung würden Sie dann argumentieren? Das wären so Abschlussfragen an Sie beide. Mhm. Herr Waas.
Also das Wort Überzeugungspflicht gefällt mir eigentlich auch besser als Beweispflicht. Beweispflicht hat sich also eingebürgert, Burden of Proof. Aber es ist da kein mathematischer Beweis mit gemeint, da muss ich völlig recht natürlich mit der Anmerkung. Ich denke, die Naturwissenschaft oder die Neurophilosophie oder vielleicht auch die analytische Philosophie ist ein gutes Stück weitergekommen in der Naturalisierung des Geistes. Und wir verstehen sehr viel besser, was Geist ist, als wir das früher verstanden haben, noch vor 100 Jahren, noch vor 20 Jahren wahrscheinlich. Insofern ist dieser Burden of Proof, den Sie mir jetzt gerade zugeschoben haben, ein Stück weit schon eingelöst, aber natürlich nicht vollständig, denn das Leib-Seele-Problem ist nicht gelöst und das muss man sicherlich nicht nur naturwissenschaftlich lösen können. Das ist auch eine Frage von Begrifflichkeiten und von Implikationsbeziehungen, also ein genuines Geschäft sozusagen der Philosophie. Und da würde ich schon sagen, ja, da hat der Naturalist einiges zu tun. Allerdings kann sich der Dualist nicht leicht machen und sagen, jetzt mach du mal Naturalist, ich bin ja auf meiner Rückfallposition, sondern der Dualist, der postuliert ja sozusagen noch etwas völlig anderes zusätzlich und will sich gar nicht mit den Feinheiten von Selbstorganisation und von Feedbacks und sowas einlassen, und da macht er es vielleicht dann doch zu einfach. Aber es ist nicht so, dass man einfach nur Behauptungen angeben kann und sagen, das ist die einfache Hypothese, fertig. Also der Naturalist hat schon auch sehr viel zu tun. Nur wäre meine Antwort, er hat schon auch vieles getan. Und jetzt bin ich vielleicht etwas unverschämt, aber nutze meinen möglicherweise letzten Satz noch an eine weitere Frage an Sie, Herr Bauberger, als Kenner und vielleicht in gewisser Weise sogar Praktikant des Buddhismus, sind Sie ja sehr vertraut mit dieser Hypothese, dass das Ich letztlich eine Illusion ist. Wie verhält sich das dann auch im Hinblick auf das Leib-Seele-Problem, aber vor allem im Hinblick auf Ihre Betonung der subjektiven Perspektive, wie verhält sich die mögliche Ich-Illusion mit dieser Subjektivität? Wer hat diese Subjektivität, wenn das Ich vielleicht eine Illusion ist?
Okay, gut. Das waren jetzt zwei Fragen, eine von Ihnen.
Buddhismus und ich.
Ja, also da würde jetzt sogar irgendwie von Christentum und Buddhismus her antworten. Vom Buddhismus her, also ich meine, ich praktiziere Zen-Buddhismus und verbinde es auch ein bisschen mit Christentum, aber trenne es auch ein bisschen. Es gibt im Zen-Buddhismus einen schönen Text, wo es heißt, als Buddha erleuchtet wurde, rief er aus, ich und die ganze große Erde und alle Lebewesen werden jetzt gleichzeitig erleuchtet. Und dann dazu die Frage, wer spricht hier eigentlich? Wer ist dieses Ich? Also die Lehre des Buddhismus, dass das Ich Illusion ist, heißt eigentlich wesentlich, das Ich ist nicht das, was wir für das Ich halten. Sondern diese Subjektivität erschließt eigentlich eine Welt, die viel größer und umfassender ist als das, was wir erstmal für unser Ich halten. Also unser kleines Ich ist sozusagen nur eine Brücke, die man aber irgendwo auch überschreiten muss und negieren muss. Das ist dann Transzendenz, um zur Wirklichkeit zu kommen. Und das ist meiner Meinung nach genau eine religiöse Position. Es gibt eben eine jüdische Geschichte, die man wirklich auch zur christlichen Geschichte machen kann, wo ich glaube, es ist eine chassidische Geschichte, einer kommt und besucht einen Freund nachts und klopft an, und um Einlass zu bitten, und der andere ruft, wer ist da? Und der ruft, ich. Und der andere sagt, geh weg. Niemand außer Gott hat dieses Wort ich zu benutzen. Das ist, sagen wir, würde ich sagen, die christlich-jüdische Entsprechung dazu. Also wo man sagt, in dem, was wir als ich haben, ist gleichzeitig etwas drin, was eigentlich dieses Ich völlig überschreitet und nochmal transzendiert. Das ist die religiöse Perspektive. Jetzt die Frage nach der Überzeugung. Also für mich ist so ein Punkt, wo ich das vielleicht deutlich machen kann, Schöpfung, die Schöpfungsgeschichte in der Bibel ist wesentlich davon geprägt, von dieser Aussage, Gott schuf die Welt und sah alles an und es war gut. Und beim Menschen sagt er, es war sehr gut. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich kenne Lebensgeschichten von Menschen, wo ich mir sehr schwer tue, sie zu überzeugen, dass es gut ist. Also Menschen, die so viel gelitten haben, wo ich mich irgendwo auch schäme, ihnen das zu sagen. Also wo ich merke, dieses Überzeugen stößt irgendwo auch an Grenzen. Ich kenne umgekehrt auch Menschen, die brutalste Lebensgeschichten haben und zutiefst geprägt sind von dieser Überzeugung, es ist gut. Also da, finde ich, beginnt für mich die Frage der Überzeugung. Und da kann ich natürlich sagen, Argument irgendwie versuchen, sozusagen ja, zu verstehen, wie, was Geschichte von Menschen ist und warum sie die Welt als gut oder schlecht erleben. Ich kann aber auch, und das ist eigentlich dann, sagen wir mal, das, wo die Tradition der Religion eine Rolle spielt, einfach auch appellieren daran, dass es so eine Tradition gibt, in der Menschen diese Erfahrung gemacht haben, und zwar auch unter ganz verrückten Bedingungen und sozusagen auch mit vielen Brüchen, aber dass sozusagen letztlich irgendwo auf diese Erfahrung hinläuft. Das kann überzeugen oder kann nicht überzeugen. Also so würde ich das dann sagen. Also Überzeugungspflicht ist gleichzeitig etwas, wo ich sage, das ist auch offen. Also ich werde niemanden von einfach mit Argumenten zur Religion bekehren können, sondern das wird immer irgendwie in einem Dialog geschehen und mit offenem Ausgang. Ja. Mhm.